Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige und umsetzbare Ernährungsstrategien, Regenerationsmaßnahmen, die wirklich funktionieren, sowie das wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie deiner eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite,
wie immer, der Corby. Hi Thomas.
Hi Corby.
Thomas, worüber reden wir heute?
Zunächst ja ist erstmal die spannende Frage, wo sind wir denn eigentlich heute? Es schaut ja irgendwie anders aus, unsere bequeme Couch ist weg.
Ich habe die bequeme Couch in der Regel nicht. Normalerweise sitzt du da drauf.
Ich habe so meine bequeme Couch ist weg.
Ja, heute aus Starnberg, parallel zu einem Seminar, das wir haben, dem Coaching und Resilienz Professional, wird sich eigentlich anbieten, wenn wir heute da aus dem Bereich uns was aussuchen.
Auf alle Fälle. Coaching Resilienz Professional, einer der drei großen Lehrgänge bei uns in der 1 Academy, und da geht es eben um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, eigene persönliche Veränderungskompetenz sowie im übergeordneten Sinne wirklich Handwerkszeug, Rüstzeug für Coaching-Strategien im Allgemeinen. Ja, es macht total Sinn, sich daraus heute was zu packen. Und ich möchte heute mit dir gerne drüber sprechen, über dieses spannende Thema der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide. Was ist die denn?
Ich denke mal den Pavlovschen Hund, aber es ist er nicht.
Nein, es ist er nicht.
Maslow war ein Philosoph?
Maslow war ein Psychologe.
Psychologe.
Psychologe. Ja, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, die besagt was ganz Spannendes. Das ist letztlich sind es spannende Hypothesen, die eine lange Zeit auch wirklich eine große Bedeutsamkeit auch hatten und bis in die heutige Zeit auch haben. Es geht letztlich darum, es braucht, und so ist die Hypothese, es muss immer ein Grundbedürfnis im Fundament eines Menschen abgedeckt sein, sodass dieser Mensch das nächste Grundbedürfnis eine Ebene drüber wirklich aus einer inneren Fülle heraus mit einem guten Fundament, aus einer Stabilität, aus einem stabilen Ich heraus dann auch begehen kann. Also erst ein Grundbedürfnis nach dem anderen, sprich nicht gleich nach den Sternen zu greifen, solange das Fundament meines Lebens noch nicht steht.
Was steht in der Basis? War Ernährung oder Sicherheit?
Genau, unten in der Basis sind zwei Ebenen, die relativ eng beieinander sind. Ganz unten in der Basis steht bei Maslow, stehen die physiologischen Grundbedürfnisse. Die physiologischen Grundbedürfnisse, also sprich, habe ich genug Luft zum Atmen, habe ich Wasser, habe ich Nahrung. Also da geht es wirklich ums unmittelbare Überleben. Ja? Und also als Beispiel, bin ich in der Wüste am Verdursten, dann ist mir meine eigene Potenzialentfaltung, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung ist mir in dem Moment völlig wurscht. Ja. Ja, es ist mir so ziemlich vieles wurscht. Ja. Also von dem her, es geht halt um Unmittelbarkeit. Ne? Es geht wirklich um dieses unmittelbare Überleben, was ja wirklich eine lange, lange Zeit der Menschheitsgeschichte ja schon einen Großteil auch unseres Lebens bestimmt hat. Ich meine, denk mal dran in die Zeiten Jäger und Sammler. Ich meine, den Mensch gibt es seit 400, 500.000 Jahren. Davon haben wir bis auf 10.000 bis 12.000 Jahre haben wir als Jäger und Sammler gelebt. Und da hat ja das Thema Nahrungssuche, Nahrungsknappheit, war das Wasser, was wir vorgefunden haben, ist das sauber oder schwamm da ein toter Vogel drinnen? Ja? Das ist ja ein Löwenteil des Tages gewesen. Ja? Und von dem her macht das absolut, ist das fundamental für uns. Absolut fundamental. Also was denkst du?
Ich habe es erst bei meinem letzten Seminar gesagt. Also es kann sein, dass immer wieder einer lacht. Und meistens bin ich das. Und wenn ich allein lache, ist auch gut. Ich habe mir gerade gedacht, der tote Vogel im Wasser. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Was zu trinken und was zu essen.
Ja. Das Leben muss damals schon sehr schön gewesen sein.
So viel Bewegung am Tag.
Ja, kein viszeralfett. Nein. In der Ebene drüber, über diesen physiologischen Grundbedürfnissen, ist die Ebene der Sicherheit. Ja? Also da geht es vor allem um den Wunsch nach Unversehrtheit, weil ich meine, damals war es ja auch lange Zeit, Jahrhunderttausende war es ja so, dass wir ganz häufig von einem Artgenossen oder von einem wilden Tier ja dahin gerafft wurden. Also wir wurden ja mit Fremdeinwirkung meistens, sind wir von dieser Welt wieder gegangen. Ja? Also das Thema nach Sicherheit im Sinne von Unversehrtheit, aber auch im Sinne von Versorgungssicherheit spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ne? Und das sind so diese zwei absolut fundamentalen Ebenen dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide. Und erst danach kommt dann die Ebene der sozialen Bedürfnisse. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen die Interaktion miteinander. Wir wollen uns auch fortpflanzen und so weiter. Wir brauchen soziale Kontakte, sonst sterben wir ja auch aus. Und tatsächlich, es gibt ja aus der Entwicklungsgeschichte her, gibt es ja mittlerweile sehr gute Datenlagen, dass wir Menschen, ja, also der Homo sapiens, der ist ja nicht irgendwie stärker gewesen, ja, zum Beispiel wie der Neandertaler, ganz im Gegenteil. Aber wir haben es anscheinend sehr, sehr stark damals schon geschafft, in Kohorten, also in Gruppen miteinander uns zu koordinieren, zu interagieren, weil wir schon recht früh verstanden haben, dass 1+1 mehr ist wie 2, ja, sondern dass wir einfach sehr synergistisch auch handeln können. Und so sind wir, das ist in unseren Genen, ja. Also diese sozialen Grundbedürfnisse sind eminent wichtig. Ich schlage vor, dass wir wirklich in der Pyramide jetzt mal hochgehen und dann zerpflücken wir die mal ein bisschen. Was bedeutet das für uns? Ja? Die Ebene drüber, das ist sehr, sehr spannend, ist dann eben so schon so dieser Entwicklungsbereich. Ja? Also diese unteren drei Ebenen, das sind wirklich die tiefen, fundamentalen Ebenen. Gerade die untersten beiden, nochmal physiologische Grundbedürfnisse und drüber eben das Thema Sicherheit, dann soziale Komponente. Und jetzt die Entwicklungsbereiche, das ist eben das eine. Was dann kommt, ist das Individualbedürfnis.
Also wo will ich hin?
Ja, vor allem im Außen. Und das ist ganz spannend, weil da geht es vor allem um Anerkennung, Status, Geld und so weiter. Das ist die Ebene der Individualbedürfnisse. Und wir werden da später mit Sicherheit nochmal drauf kommen. Das ist was es lange, lange Zeit in der Menschheitsgeschichte so stark ausgeprägt bei vielen Menschen gar nicht gab. Ja. Oder es war schon von vornherein determiniert, du gehörtest einfach einer gewissen Gesellschaftsschicht an und das war's einfach. Ja. Heute auch in der Diskussion. Ne? Heute auch in der absoluten Diskussion, wo wir uns wieder hin entwickeln. Es auch lohnt sich, drüber zu sprechen, weil wir sind keine durchlässige Leistungsgesellschaft mehr. Ich habe es vorhin im Seminar gesagt, wir sind eher eine Verwaltungsgesellschaft, eine Gesellschaft der Erben. Aber wir sind keine richtige Leistungsgesellschaft mehr, weil ein sozialer Auf- und Abstieg wirklich leicht vonstatten gehen kann. Es ist sehr viel mehr zementiert, wie das vielleicht noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Das ist das. Und ganz oben in der Pyramide, das ist die Spitze der Pyramide, kommt die Ebene der Selbstentfaltung. Ja? Der inneren Selbstentfaltung.
Etwas übergeordnet, nicht materiell, wo will ich hin, wie viel Geld will ich haben, sondern zweckgebunden.
Genau.
Was treibt mich an?
Was treibt mich an? Was ist mein Fixstern? Und ganz, ganz interessant.
Ist das auch mein Warum?
Es kann auch dein Warum sein. Es kann aber auch ein gesellschaftlich normiertes Warum sein. Ich mache ein Beispiel. In langen Jahrhunderten, also wir gehen jetzt wirklich zurück bis ins Mittelalter, war da oben dieser Fixstern. Es war da oben dieser Fixstern und der hieß einfach gesellschaftlich völlig verankert, zementiert, normiert. Der hieß Religion. Also dieser Fixstern von ganz vielen Menschen, und zwar nicht nur auf individueller Basis, also was glaube ich oder was glaube ich nicht, sondern wirklich gesellschaftlich unglaublich verhaftet, unglaublich verankert war die Religion. Und ist in manchen Teilen der Welt ja immer noch so. Fakt ist aber, dass im Zuge der epochalen Aufklärung, dann auch im Zuge der ersten industriellen Revolution, dieses gesellschaftlich normierte Religionsdenken enorm abgenommen hat. Ganz unabhängig davon, was der Einzelne glaubt, aber gesellschaftlich hat es an Bedeutung krass verloren. Es gibt natürlich, wie auch Philosophen sagen, Gott ist tot. Ja? Und das kam im Zuge der Aufklärung. Ja? Und Gott ist tot meint nicht den persönlichen Glauben, sondern wirklich dieses gesellschaftlich tief verankerte, normierte. Das war quasi ein mir aufgesetztes Warum, je nachdem, in welche Gesellschaft ich reingeboren wurde. Und das ist heute halt auch eine persönliche Frage. Das ist ja das, was vielen, wo wir auch wirklich strugglen. Viele, viele Menschen, auch viele, viele Generationen strugglen, weil wir natürlich jetzt, ich habe es ja schon gesagt, in einer Generation von Erben, also in einer Wohlstandsgeneration hier leben, wo wir quasi in diesen unteren Teilbereichen der Pyramide ja auch schnell mal Dinge überspringen, sehr stark in diesem Individualbedürfnis verhaftet sind, also sehr im Außen und irgendwann dort angekommen, irgendwann feststellen und wir blicken nach oben, hoppla, da ist ja gar nichts mehr. Da ist ein Vakuum.
Aber auch bei, ich muss dafür nicht geerbt haben, sondern einfach, wenn ich die Karriereleiter hochgekommen bin, oft hart dafür gearbeitet habe, dann meine ja, Individualbedürfnisse gedeckt habe, das alles sehe und dann frage ich, okay, wofür war das alles, oder?
Weil wir kennen das ja noch ganz, ganz, ganz stark. Wir haben ja auch, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch doch den ein oder anderen Kunden, den wir auch betreuen dürfen, der ja auch wirklich sein halbes Leben lang hart geschuftet hat und gerannt ist und gemacht hat und getan hat. Der hat einen guten Teil seiner Gesundheit dafür geopfert und hat sich einfach Wohlstand erarbeitet und hat halt viel im Außen. Er hat ein Haus, er kann sich was leisten, er hat eine Frau, er hat Kinder, was auch immer. Und irgendwann stellt er aber trotzdem fest, so ist er der Klassiker, so der Mit-40er, Anfang 50er, und er bekommt plötzlich eine Sinnkrise, weil er halt feststellt, oh, was ist eigentlich, ist das, was ich beruflich mache? Ich mache das eigentlich nur des Geldes wegen. Und so richtig erfüllend ist es für mich nicht. Und dann habe ich eine Sinnkrise. Und dann gibt's den ein oder anderen, der dann teilweise sein Leben nochmal komplett auf den Kopf stellt. Und es gibt aber auch den ein oder anderen, der in einen Burnout oder eine Fetzendepression hineingleitet. Ja. Und da sind wir eben ganz, ganz stark bei dem Punkt, dass diese unglaubliche Freiheit, in der wir heutzutage leben, ja, dieser Wohlstand, diese Freiheit, in der wir leben, letztlich auch was ist, was uns von der DNA, von der Natur überhaupt nicht in die Wiege gelegt wurde. Also diese eigene Entscheidung über, was ist sinnhaft und was ist sinnstiftend für mich, was ist mein Warum im Leben, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Also die Natur auf gut Deutsch hat uns ja gelehrt zu überleben. Aber sie hat uns nicht gelehrt, wirklich wahrhaftig, so wie wir es uns so vorstellen, erfüllend zu leben.
Wir kriegen da natürlich ein bisschen was mit, oder? Von den Eltern, Erziehung, geht es ja auch mit um Werte, für was mache ich mein Ding, was steht dahinter?
Genau. Und natürlich spielen diese prägenden Kindheitsjahre in unserem Glaubenssystem, mit unseren Glaubenssätzen eine enorme Rolle. Und was ich aber einfach da auch nochmal sagen möchte, ist diese Glaubenssätze, diese prägenden Erlebnisse als Kind, das haben wir ja in allen Generationen, haben das die Menschen genauso erlebt, teilweise noch viel traumatischer als viele Menschen jetzt. Ja. Und trotzdem gab es da oben einen normierten Fixstern. Und der ist halt weg. Dieser normierte, gesellschaftlich orientierte, moralische, ich nenne es mal dieser moralische Kompass. Dieser moralische, ethische Wertekompass, religiös geprägt, der ist weg. Das heißt, dieser moralische Wertekompass, der wird immer mehr auf individueller Ebene ausgefochten. Natürlich gibt es hier Gesetze und eine Verfassung und so weiter. Das ist aber nicht das Gleiche.
Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege.
Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege. Und das hat uns die Natur eben nicht in die Wiege gelegt. Und deswegen ist es auch in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig, ich nenne es jetzt mal plakativ, das Training der Seele, also die eigene Persönlichkeitsentwicklung, genauso ernst zu nehmen und dem genauso viel Raum zu schenken wie das Training meines Körpers.
Für die innere Zufriedenheit?
Da sind wir bei dem Punkt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und das darf natürlich, das Warum darf natürlich was völlig Persönliches sein. Es gibt aber halt immer wieder gute Datenlagen mittlerweile, von Soziologen, also soziologische Erhebungen, die sich eben mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich ein erfüllendes Leben? Und da kommen immer wieder zwei Punkte auf. Immer wieder zwei Punkte auf. Und zwar ist es nicht irgendwie total viel Reichtum im Außen zu haben, wenngleich das finanzielle Thema in einer Baseline eine gewisse Rolle total spielt. Denn Existenzangst ist eine der schlimmsten Ängste, aber trotzdem sind zwei Faktoren. Es ist nicht das Glückshopping. Also es ist nicht, ich brauche ein Glücksgefühl, ein Glücksmoment nach dem anderen. Das ist ja in anderen Gesellschaften, ist das ja so teilweise sogar verankert. The pursuit of happiness, das Streben nach Glück, ist ein bisschen schwierig, gerade in der deutschen Sprache, weil wir haben in der deutschen Sprache, ist es anders belegt. Also im Englischen heißt ja Happiness nicht nur Glück, sondern auch Glückseligkeit. Und Glückseligkeit kann ich im deutschen Sprachgebrauch auch übersetzen mit einer inneren Fülle, mit einer inneren Zufriedenheit. Und das ist der erste Punkt. Was viel für ein erfülltes Leben spricht, ist, dass ich diese innere Fülle habe, diese innere Zufriedenheit in meinem Leben, ohne dass ich einen Kick nach dem anderen brauche. Also einen Kick im Sinne von einem Glücksmoment nach dem anderen brauche. Ja? Das ist das eine. Wie erlange ich innere Zufriedenheit? Und das andere, was ganz wichtig scheint, ist dieses sinnstiftende Moment. Also, dass ich Teilhabe habe an etwas Sinnstiftendem. Und das kann was völlig Unterschiedliches sein. Das eine ist, ich bin Teil eines Projekts, das meinen Werten entspricht. Ich bin Teil eines Unternehmens, was meinen Werten entspricht. Ich mache was Gemeinnütziges. Für den anderen ist es, eigene Kinder zu haben, was sehr Sinnstiftendes. Und dieses sinnstiftende Element ist einer der beiden ganz, ganz wichtigen Punkte für ein erfülltes Leben. Und das ist eben nochmal wirklich im Kontrast zu diesem Streben nach Glück zu sehen. Es gibt ja, wenn ich das noch anfügen darf, gibt eine ziemlich, ziemlich eindrucksvolle Feldstudie sozusagen, die auch Soziologen durchgeführt haben, weil die haben tatsächlich, das war Glücksforschung und es wird auch ziemlich viel Glücksforschung auch immer wieder betrieben, auch gerade in den letzten Jahren. Es gibt sogar so einen Glücksindex, einen staatlichen Glücksindex in manchen Ländern. Ja. Und nach dieser Suche nach Glück wurde folgende Erhebung gemacht. Es wurden junge Mütter angerufen, also Mütter junger Kinder. Und die wurden in Alltagssituationen angerufen, also wirklich komplett randomisiert. Ja. Und die wurden gefragt, deutsches Schulnotensystem von 1 bis 6, wie glücklich bist du gerade? Ja. Und spannenderweise kam heraus, also Schulnote, wie glücklich machen dich Kinder im Alltag, kleine Kinder? Und die Schulnote war eine 4-, auf einer Ebene mit Putzen. Ja. Also kleine Kinder machen junge Mütter genauso glücklich im Alltag wie Putzen. Jetzt langst du natürlich an den Kopf, denkst du ja, warum ist für viele...
Für mich ist es voll nachvollziehbar.
Du als junge Mutter?
Ja, nein, ich hatte heute Morgen einen schönen Moment, als ich meine zwei aufgeweckt habe. Ich habe zwei kleine Jungs, 5 und 8. Und die nicht gleich losgemeckert haben, sondern tatsächlich mal kurz gekuschelt haben. Das war dann der Glücksmoment. Der hat 5 Minuten angedauert und war der erste Zopf da. Deswegen absolut nachvollziehbar.
Total. Und das Spannende ist, was ist es denn? Weil es gibt eben, das Resultat dieser Erhebungen ist, dass zum Beispiel das Glücksempfinden von Paaren mit kleinen Kindern erstmal abnimmt. Das Glücksgefühl im eigenen Leben nimmt ab. Also Kinder kitten keine Beziehung, sondern das Glücksgefühl nimmt erstmal ab. Warum ist es für ganz viele Menschen dann das größte, in Anführungszeichen, Glück auf Erden, Kinder zu haben?
Aber das ist mehr im dritten Bereich mit Fortpflanzung, sozialer Kontext.
Sozialer Kontext, genau. Es liegt
und in weiter unseren, was geben.
Es liegt in unseren Genen. Es ist für uns sinnstiftend. Es ist für uns sinnstiftend, Leben in die Welt zu setzen. Es ist sinnstiftend. Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Übrigens auch, das ist ja immer wieder groß in der Thematik, auch wir betreuen ja auch viele Firmen, wo es immer wieder heißt, ja, die jungen Generationen. Die jungen Generationen, Generation Y, X, Y, Z und so weiter. Ja. Die sind mal hier, mal dort, sehen nur sich selber und haben halt einfach ein ganz anderes Leitbild von der Welt. Und da ist es tatsächlich so, ich finde es persönlich wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig, dass wir hinterfragende, mündige Menschen haben in den jüngeren Generationen. Was übrigens aber nur deswegen funktioniert, weil diese Generationen auf den Schultern ihrer Vorgänger stehen, ja, auf der Nachkriegsgeneration und so weiter.
Die Grundbedürfnisse sind gedeckt.
Die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Deswegen können wir uns ja dahinstellen und sagen, jetzt werden wir reflektierter, jetzt werden wir hinterfragender und so weiter. Nur was ich einfach ganz oft erlebt habe in diesen Generationen, ist, dass genau diese zwei Begriffe, das Glück und das Sinnstiftende, miteinander verwechselt werden. Ne? Allein Partnersuche, Tinder, mit einem Wisch ist der Nächste da. Ja, weil dann erfahre ich mein Glück. Und hier hole ich mein Glück. Dann hole ich mir mein Glück über die sozialen Medien. Dann hole ich mir mein Glück, weil ich Jobhopping betreibe und so weiter. Ich bin ich mache Projekte. Ich bin ja nicht mehr zugehörig bei irgendwas, sondern ich mache Projekte und dann gehe ich halt woanders hin. Und das ist etwas, was schwierig ist, weil das kann durchaus sein, dass ich dann eines Tages aufwache und sage, hey, ich fühle genau die gleiche Leere. Weil ich bin dann zwar auf einem anderen Dampfer unterwegs, ich bin auf dem Dampfer, dass ich wirklich ein mündiges Individuum sein möchte, mit einer großen Unabhängigkeit versehen. Also das Wort Independenz, ich möchte unabhängig sein. Und das ist das, was viele im Moment anstreben. Und in früheren Generationen, und das ist eben das große Thema, war ein hohes Maß an Dependenz, an Abhängigkeit. Das entsteht übrigens immer dann, wenn ich keine große Selbstfürsorge betreibe, wenn ich keine große Selbstführung betreibe. Also wir sprechen ja from Ego-System to Ecosystem. Selbstführung kommt immer vor der Führung oder vor den Beziehungen im Außen. Oder anders gesprochen, der innere Erfolg, der sollte immer vor dem äußeren Erfolg stehen. Sagt auch schon Stephen Covey in seinem Buch 7 Wege der Effektivität. Innerer Erfolg vor äußerem Erfolg. Ego-System vor Ecosystem. Und genau diese Dependenz, diese Abhängigkeit von anderen, die Abhängigkeit vom Arbeitgeber, die Abhängigkeit von meinem Partner, die Abhängigkeit von Freunden, diese Abhängigkeit von meinen inneren Dämonen, die entsteht immer dann, wenn ich nicht mit mir aufgeräumt habe. Also, was ich meine ist, es braucht diese innere Selbstreflexion, es braucht diese innere Selbstarbeit, um überhaupt in einen Status der Unabhängigkeit, in einen Status der Independenz zu kommen. Und da sind wir aber schon beim Problem, weil viele auch gerade der jüngeren Generation das als Endstation sehen. Unabhängigkeit über allem. Und das schürt keine Gesellschaft. Das ist nicht der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Denn die nächste Stufe nach der Independenz wäre die Interdependenz. Also die wechselseitigen Beziehungen. Und das geht nur, wenn mein Ego-System gepflegt ist, aber nicht als Endziel. Das heißt, ich möchte die eigene Persönlichkeitsentwicklung nie missverstanden wissen als Selbstoptimierung im Sinne der Independenz, sondern immer nur als Vehikel im Sinne from Ego-System to Ecosystem, damit ich dann in gesunde Beziehungen auch eintreten kann. Weil wie wir vorhin schon gesagt haben, das liegt uns als Homo sapiens in den Genen, dass wir einfach zusammen. Wir brauchen den Kitt der Gesellschaft. Wir brauchen den Kitt des Zusammengehörigen, aber nicht in unmündigen Abhängigkeiten, sondern im Sinne einer Interdependenz, die immer nur aus einer Independenz entstehen kann. Also ich brauche erst Unabhängigkeit, um dann wechselseitige Abhängigkeit zu erzeugen. Wechselseitige gute Beziehungen.
Also verstehst du von der Ellenbogenmentalität?
Weg von der Ellenbogenmentalität, weg von
dieser. Sag's doch.
Ja, ich rede immer gerne ein bisschen geschwurbelt daher, gell? Aber weg von diesem reinen, puren, hedonistischen Narzissmus, egozentrischen Narzissmus.
Ich hatte, weil du vorhin gemeint hattest, wir müssen erst die einzelnen Stufen durchwandern, bis wir in die nächste Stufe kommen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, wenn Patienten, Kunden, die mit mir geredet haben, einfach diese Selbstverwirklichung auch jetzt monetär sagen, okay, sie haben schon was erreicht und was verdient, dann war immer so, ja, wirklich dieses Glückshopping nochmal, wo geht die nächste Reise hin, welches Auto kann ich mir noch kaufen, ja. Gibt es noch eine Möglichkeit von der Uhr oder dann auch der Wunsch eben nach mehr Freizeit. Zeit ist ja auch ein wertvolles Gut und dass, wenn das gedeckt war oder dann eben immer nur noch weiter gehoppt wurde, dann so ein bisschen diese Sinneskrise tatsächlich kam, so diese diese weitere Verwirklichung, für was mache ich das Ganze, nur dass ich mir etwas mehr leisten kann oder nicht.
Genau.
Und ich hatte jetzt auch tatsächlich das Gefühl, dass wir gerade in den letzten 6 bis 12 Monaten da ein bisschen zurückgefallen sind, nochmal mehr in diesem Bereich Grundbedürfnisse. Oder?
Ja, wir müssen uns das halt so vorstellen, dass wir halt in den früheren Zeiten, auch wirklich noch in der Nachkriegsgeneration, waren wir halt extrem verankert und verhaftet in diesen unteren drei Bereichen der Pyramide. Also nochmal physiologische Grundbedürfnisse, Sicherheit und dann eben die Sozialbedürfnisse. Aber das Thema Individualbedürfnisse gab es ja in weiten Teilen der Bevölkerung gar nicht, ja. Und trotzdem, wir waren unten und hatten diesen Fixstern, also gerade im Mittelalter, wenn es noch weiter zurückgeht, der Religion, ja. Und der Fixstern übrigens der Nachkriegsgeneration war so, komm, wir packen jetzt alle gemeinsam an und wir kämpfen uns aus der Scheiße raus, sozusagen. Ja, das war die Nachkriegsgeneration. Ja, da wurde gar nicht hinterfragt. Man hat halt gemacht. Und das war der Fixstern. Der war aber auch im Außen. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel im Inneren unglückliche Menschen produziert. Keine Frage. Aber es gab ein sinnstiftendes, größeres Gemeinwohl. Und dieses Gemeinwohl stand immer über allem. Ja, und das gibt's heute nicht mehr. Das Gemeinwohl gibt's heute nicht mehr. Ja, und dann kam Corona. Und da sind wir von diesem Status, und weil wir waren ganz viel in diesen Individualbedürfnissen jetzt verankert. Und ich glaube auch, dass unsere Dienstleistung, Personal Training, Coaching, ganz viel in diesem Status gesehen wurde. Also gar nicht unten in den Grundbedürfnissen, sondern oben im Status. So. Und jetzt durch Corona, ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie krass sind wir von einem Tag auf den anderen einfach runtergerauscht. Und plötzlich waren wir wieder voll in diesem Sicherheitsding drinnen, ja. Viele Menschen hatten und haben einfach pure Angst vor dem Virus. Pure Angst. Ja? Die haben Angst um ihre Unversehrtheit. Ja? Und andere hatten Angst um die Versorgungssicherheit. Ich meine, wir denken nur mal an die erste Welle, an das Klopapierthema. Also völlig irrational
schon,
zu denken,
ich hatte genug zu Hause.
völlig irrational zu denken, dass das Coronavirus in alle Klopapierfabriken speziell reingeht und die lahmlegt. Also Essen war kein Thema, aber Klopapier, meine Herren, was wäre die Welt am Arsch, wenn es gäbe kein Klopapier? Nein, also versteht, völlig irrational, aber wir sind so
Durchfall ist
runtergebrochen.
keins der Grundsymptome, oder?
Bitte?
Durchfall ist kein Grundsymptom von Corona, oder?
Ist kein
Dann wäre die
Grund, ich
Kopplung
glaube
da,
nicht.
aber
Ich glaube nicht. Also wir
diese
sind
Irrationalität.
runtergerauscht ohne Ende. Und es hat die Welt entschleunigt. Für viele Menschen hat es entschleunigenden Charakter gehabt. Und was ganz, ganz spannend war, wir haben extrem drunter gelitten und wir haben erstmal gemerkt, wie krass das ist, wenn die Sozialbedürfnisse nicht abgedeckt werden können. Ja? Viele Menschen haben extrem unter Isolation gelitten. Extrem. Und was ganz spannend war, wir hatten plötzlich wieder Zeit in diesem Hamsterrad, weil plötzlich war auch vieles, was diese Individualbedürfnisse schürt, ist ja viel arbeiten, viel machen, schaffe, schaffe, Häusle baue, war ja bei vielen Leuten gar nicht mehr in der Pace, in der Schlagzahl möglich. Plötzlich hatten die Raum. Und somit war Corona für mich auch in meiner Wahrnehmung ein Brennglas für ganz viele Menschen auf diesen eigenen Fixstern, auf dieses eigene Sinnstiftende, weil es plötzlich Zeit gab. Und das hat tatsächlich viel emporgehoben. Und viele, die wirklich auch durch diese Krise teilweise ihr Leben verändern, Gewohnheiten verändern, Routinen verändern oder auch wirklich eine Krise bekommen in ihrem eigenen Leben oder auch eine Erkenntnis bekommen. Also eine unglaublich spannende Zeit. Und was mir auch, was ich auch wahrnehme, ist, dass ganz viele Menschen immer mehr ein Umdenken haben, auch was ihre eigene persönliche Führung betrifft. Also jetzt tatsächlich dieses holistische Gesundheitsthema im Sinne von, es kommt ja immer mehr. Klar, habe ich Stoffwechselerkrankungen und laut Jens Spahn sind 30 Millionen Menschen in Deutschland potenzielle, vulnerable Gruppen in Deutschland. Und es wird halt einfach so hingenommen. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die immer mehr ein Umdenken haben, die sagen, hey, Gesundheit ist nicht nur, es gibt kein Gesundheitsmonopol der Schulmedizin oder schlimmer noch vom Staat, sondern Gesundheit, gerade im präventiven Charakter, ist was extrem Persönliches. Und da darf ich Eigenverantwortung übernehmen. Und dann aber auch das Mentale, die mentale Komponente. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Coachings im mentalen Bereich, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wie während der Corona-Zeit. Die Leute sind offener dafür, für das Thema holistische Gesundheit. Und ich hoffe sehr, dass diese präventive Gesundheit nicht als Luxus in der Pyramide gesehen wird, Das ist auch das, wo wir so ein bisschen heute raus wollen mit dem Podcast. Auch wo sehe ich denn die Selbstführung? Das darf nicht oben die Selbstoptimierung sein. Das ist völlig falsch. Die Selbstführung im Sinne der holistischen Gesundheit und meiner mentalen Potenzialentfaltung, dass ich das als Selbstoptimierung oben im Individualbedürfnis sehe, also Status, Anerkennung, sondern das muss runter in die Pyramide. Das muss ein Grundbedürfnis sein als Fundament, dass ich dann auch bessere soziale Beziehungen habe. Das muss unter die sozialen Beziehungen. Und ich glaube, dass da im Moment ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich hoffe nicht, dass wir da schnell wieder vergessen, sondern ich hoffe, dass das auch bleibt.
Gibt es für dich da eine Minimum Effective Dose im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder um diesen Fixstern, dieses Übergeordnete zu haben? Weil wenn ich, davor hat mir ja gesagt, ich muss erstmal durch die ganzen Pyramiden oder durch diese ganzen Ebenen durch, bis ich in die nächste Stufe kann. Aber die Spitze sollte von Anfang an da sein. Oder der verstehe ich das falsch? Wenn du sagst, das war im Mittelalter so, das war eben Glaube, Gott, wie auch immer.
Ja. Dadurch, dass es eben jetzt so ist, dass eben diese zwei Faktoren für ein erfülltes Leben wohl die größten Rollen spielen. Also die innere Fülle, also die innere Zufriedenheit und das Sinnstiftende. Und es geht ja auch sehr eng miteinander einher. Ich meine, wie erfüllend ist das, wenn ich was Sinnstiftendes in meinem Leben mache? Das erfüllt mich ja. Also das eine geht mit dem anderen einher. Und das funktioniert bei vielen Menschen schon, vor allem, wenn sie einfach gewisse Fixsterne haben. Die Fixsterne können durch die Erziehung kommen, gewisse Wertesysteme. Also es gibt Menschen, die brauchen sich da nicht unbedingt jeden Tag oder ich sag mal Minimum Effective Dose 2-3 Mal die Woche irgendwie hinsetzen und sich darüber Gedanken machen, sondern das ist einfach schon verankert, ja. Es gibt jedoch ganz viele Menschen, wir sprechen auch hier manchmal ein bisschen boshaft von der Wohlstandsverwahrlosung, die halt es nicht mitbekommen haben oder vielleicht ganz limitierende Glaubenssätze, Prägungen mitbekommen haben in ihrem Leben. Jeder hat sein Päckchen. Und von dem her ist es tatsächlich so, dass diese Minimum Effective Dose, wie es jetzt das im körperlichen Training ja gibt, die kann ich so nicht unterschreiben für das seelische Training, weil jeder mit einem ganz unterschiedlichen Paket eben schon ankommt. Und der eine hat schon ein stabiles Wertegerüst und hat auch so einen Fixstern, intuitiv. Und der andere hat das halt überhaupt nicht. Und der ist quasi führerlos in seinem Cockpit des Lebens.
Das heißt, derjenige, der eben keine Werte oder nichts Bewusstes hat, der muss die sich erst erarbeiten, während der andere schon im nächsten Schritt ist.
Ja, denn in dem Moment, wenn ich natürlich auch kein Wertesystem habe, keine Orientierung habe, keinen Fixstern, dann habe ich halt die Option, dass ich halt einfach im Hamsterrad renne und renne und renne, also viel im Machen bin und irgendwann dann halt aufwache und dann merke ich halt, hoppla, da ist gar nichts. Oder ich kriege schon viel früher halt Krisen, das kann ja auch im Schulalter schon sein, ne? Stichwort auch Schulabbrecher oder Uniabbrecher oder irgendwas, im Sinne von, ich habe diese Lebenskrisen schon viel, viel früher und habe halt sehr viel Negativerfahrungen, gerade wenn dann eben. Und das geht dann eben einher mit einer immer geringer werdenden Selbstwirksamkeit. Ne? Und ich dem Moment, wenn ich halt keine Selbstwirksamkeitserfahrungen habe, also eine immer schlechtere Selbstwirksamkeit und somit auch ein immer schlechteres Selbstbewusstsein am Ende, dann kann mich das auch ganz früh in meinem Leben extrem von den Füßen holen. Ja? Und die einen haben halt diese Disziplin. Es ist aber oft auch so, dass viele unserer Kunden auch diese Disziplin im Hamsterrad ohne den Fixstern aufbringen, weil das quasi auch von der Familie schon so erwartet wird. Also der Druck, ich muss funktionieren. Ja, es wird erwartet, einen guten Uni-Abschluss. Es wird erwartet, in die Fußstapfen zu treten. Es wird halt erwartet und irgendwann machen die auf. Also die werden auch lange gelebt. Ja, oder halt nicht und dann kommt es schon früher. Das sind die, die lange da mitmachen, die haben Selbstwirksamkeitserfahrungen, gute, aber die haben halt keinen Fixstern. Ja? Und dann gibt's Menschen, die haben schon von früh an schlechte Erfahrungen mit Prozessen und haben halt schlechte Selbstwirksamkeitserfahrungen und haben somit eine Runterregulierung ihrer Selbstwirksamkeit, ihres Selbstbewusstseins. Ist ganz unterschiedlich. Also es gibt keine Minimum-Effekte.
Hat auch was mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu tun? Also kannst du so sagen, wer extrinsisch motiviert ist und vielleicht länger den Weg geht und irgendwann eher dann dasteht und sagt, dafür was habe ich das alles gemacht, weil es der wollte, aber was wollte ich eigentlich? Genau. Ist das strugglen die vielleicht dann sogar noch mal eher als diejenigen, die eher intrinsisch motiviert sagen, okay, ich habe halt irgendwas gemacht, das hat mich jetzt vielleicht nicht zum reichsten Mann der Welt gemacht, aber es hat mich erfüllt?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn ich nur von außen motiviert werde, das sind wir auch wieder in dem Status Individual, Anerkennung und so weiter, häufig eben durch Prägungen aus der Kindheit, es wird erwartet, ich will den Status und so weiter, ich laufe irgendwann heiß, Also ich laufe irgendwann hohl, ich laufe heiß und dann gibt es ja mittlerweile die Diagnose Burnout, was ja keine klassische Diagnose ist, sondern letztlich ein Burnout ist nur ein Modebegriff, letztlich für eine Depression. Ja. Und natürlich, wenn ich intrinsisch motiviert bin, kann ich auch heiß laufen, ja, wenn ich meine Grenzen nicht kenne. Also ich kann auch verbrennen, wenn ich für was brenne. Ja, kann ich auch ausbrennen. Trotzdem ist dieses innere, dieser innere Antrieb, dieser Fixstern, der ist halt vor allem da, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Teil an einer sinnstiftenden Sache, die vielleicht sogar in meiner Wahrnehmung größer ist als ich als Person. Und aber das muss auch dann nicht immer ein Segen der Gesellschaft sein. Jetzt krasses Beispiel: Hitler war auch intrinsisch motiviert.
Okay.
Ja, also der war nicht extrinsisch motiviert und der hat auch gedacht, er hat Teil an einer Sache, die größer ist als er selber. Und es war nicht unbedingt zum Wohle der Menschheit. Ja, also es ist nicht immer was Gutes. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir können nicht pauschal sagen, intrinsische Motivation ist immer super
und extrinsische halt nicht gesagt, ist immer. Aber vielleicht genau. bei der Zielerreichung oder als Motivator wahrscheinlich der bessere.
Ja.
Was da auch immer dahinter steht.
Genau.
Ist dann wahrscheinlich
ist dann der moralische Kompass genau. auch wieder, ne? Dieser moralische Kompass, der dahinter steht. Es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Feld und es ist mir nur wahnsinnig wichtig, dass bei den Menschen einfach immer mehr ein Umdenken stattfindet, gerade was dieser innere Kern dieser Selbstführung betrifft, dass das einfach, also der physische Teil der Selbstführung und aber auch der mentale Teil der Selbstführung oder der seelische Teil der Selbstführung, dass das nicht oben als Teil meines Individualstatus, also Anerkennung, Status und so weiter gesehen wird im Sinne von, ich bin nur unabhängig, ich bin ein unabhängiges Individuum, sondern dass das wirklich runterwandert in die Grundbedürfnisse zum Wohle von allen. Also nochmal im Sinne von, ich möchte und muss Unabhängigkeit, Independenz erreichen, um dann Interdependenz auf einer gesunden Basis zu erfahren, also einfach auf gut Deutsch gesunde Beziehungen mit anderen führen zu können, die nicht von Abhängigkeiten und Manipulationen eben geprägt ist. Das muss das Ziel sein und nicht, wie eben doch einige der jüngeren Generationen meinen, ich mache Selbstoptimierung und da gehört die Persönlichkeitsentwicklung dazu, mit dem Ziel, dass ich ein total unabhängiger Mensch bin. Das ist ein schlechtes Ziel und es ist nicht der Kitt der Gesellschaft.
Und unabhängig ist nicht im finanziellen Bereich gemeint, sondern unabhängig und ist, dass ich für mich selbst einfach gesettelt bin, dass ich weiß, wer ich bin, was mich ausmacht, meine Ziele vor Augen habe, weiß, wo ich mich hin entwickeln möchte.
Unabhängig im Innen, ne? Unabhängig im Innen. Natürlich gehört da auch die finanzielle Unabhängigkeit, wie das jeder definiert, für sich dazu. Aber wir haben halt mittlerweile, da habe ich ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass wir uns als Gesellschaft dahin entwickeln, dass wir eine Reihe, ein Volk von Individualisten sind. Und das ist eine Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte, weil das ist nicht der Kitt der Gesellschaft. Das ist auch nicht die Gesellschaft, in der ich gerne meine kleine Tochter mit 4 Jahren aufwachsen sehen möchte. Und ich habe Sorge, dass das immer mehr passiert, dass wir dahin driften. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen dieses System from ecosystem to ecosystem. Das Ziel ist immer das Ökosystem, also nicht die Natur, die auch, ja, aber das unser Geflecht an Beziehungen, was dann wieder der Kitt der Gesellschaft ist. Und das ist mir wichtig und das ist auch das, wofür wir ja mit unserer Arbeit auch stehen, mit dem Athleten des Lebens. Und es wird leider immer wieder auch missverstanden, weil es geht immer wieder in die Richtung, sagen, ja, ich will mich selbst optimieren und wir sehen es aber nur als Mittel zum Zweck, also dass wir Independenz erreichen, Unabhängigkeit erreichen, ein stabiles Selbst, aber wirklich nur als Mittel zum Zweck, um bessere Beziehungen führen zu können, um für andere ein besserer Mensch zu sein, um wie der Stein, der ins Wasser fällt, dann langsam die Kreise nach außen und den Impact auf die Gesellschaft auch geben zu können. Das ist das, wofür wir antreten. Das ist das, was immer auch mein Warum ist, auch wenn es immer so blumig klingt, die Welt ein Stück weit enkeltauglicher zu machen. Und das geht meiner Meinung nach nur mit gesunder Interdependenz, denn das ist der gesellschaftliche Kitt.
Erklärst du nochmal ganz kurz die Interdependenz?
Also die Dependenz ist die Abhängigkeit von anderen. Das ist, wenn ich einfach ein Päckchen mitbekommen habe, Prägungen, limitierende Glaubenssätze und so weiter. Plakatives Beispiel, ein Kind wird von ihrem Papa geschlagen und sie sucht sich so einen Partner wieder. das ist eine dependente, ungesunde Beziehung. Ja, aus dem inneren Mangel heraus, weil damit ich nicht aufgeräumt habe. Ja. Das heißt, ich darf erst mit diesem Ding aufräumen, mit diesen Glaubenssätzen, weil die Prägung ist ja da. Die geht ja nicht weg. Ich wurde von meinem Vater geschlagen, als Mädel beispielsweise. Nur wie ich dann damit umgehe, wie ich mit mir arbeite, wie ich an mir arbeite, wie meine Glaubenssätze dazu sind, meine Lebenseinstellung dazu ist, das kann ich verändern. Und das, ich muss daran arbeiten. Ich muss das für mich irgendwie hinbekommen, um eine Chance zu haben, nicht in abhängigen weiteren Beziehungen zu sein, in ungesunden weiteren Beziehungen, sondern ich darf diesen nächsten Schritt gehen, da in eine Unabhängigkeit, und zwar auch in eine Unabhängigkeit hinein meiner inneren Dämonen gegenüber. Also eine Unabhängigkeit meine ich schon auch im körperlichen, im physischen Sinn. Ich bin gesund, ich bin vital, das macht mich ein Stück weit unabhängig. Denk nur auch an ältere Menschen, ja, aber auch das Seelische. Ich bin frei. Vielleicht ist das ein schöneres Wort. Und dann ist eben dieser Begriff der Interdependenz, das ist die wechselseitige Abhängigkeit, aber nicht in einem ungesunden Zustand, sondern es sind einfach das Wissen, dass wenn wir synergistisch gemeinsam vorangehen, dann können wir mehr erreichen, als wenn wir als unabhängige Personen separat von uns vorangehen. Also das Wissen darum, ja, es gibt da eine wechselseitige Abhängigkeit, das ist aber zum Wohle aller. Das geht aber nur dann, wenn ich mir meines Individuums bewusst bin. Ja, und es geht, also ich kann keine wechselseitige, gesunde Abhängigkeit generieren aus einer ungelösten Abhängigkeit in meinem Inneren. Das geht nicht. Verstehst du?
Besser und auch eher dann dieser Gedanke, 1+1 ist nicht 2, sondern mehr.
Genau. Und das immer wieder bei from Ecosystem to Ecosystem. Also deswegen ist es einfach so wichtig, diese Selbstführung in die Basis dieser Pyramide zu packen und nicht als Luxusgut oben zu sehen. Das muss unter den sozialen Bedürfnissen sein. Es muss unter den sozialen Bedürfnissen sein, nicht drüber. Okay. Das ist die Idee. Ich hoffe, ich habe mit meiner verschwurbelten Sprache konnte...
Siehst du, ich verschwurbelt. Alles gut.
Haben wir die Quintessenz? Was ist für dich die Quintessenz aus dem Podcast, Corby?
Zum einen dieser Gesundheitsansatz, das, was du vorhin gemeint hast das Krankenkassensystem ist eben dafür für Kranken da, nicht für Gesunde. Das heißt, dass wir selbst für unsere Gesundheit eben zuständig sind, dass das eben in der Bedürfnispyramide ganz nach unten gehört, dass wir nicht uns erst eine tolle, also erst um unsere Gesundheit kümmern können, wenn wir viel Geld haben und uns ein Personal Training leisten können oder einen Personal Trainer, sondern Wissen ist ja da. Und dass wir uns eben selbst um unsere Gesundheit kümmern müssen, unsere Ressourcen aufbauen müssen, dass wir unabhängige Individuen sein müssen, dass wir uns unserer Selbstbewusstsein bewusst sein müssen, dass wir wissen, was uns ausmacht, dass wir ein inneres Standing haben, dass wir uns nicht einfach komplett fremdleiten lassen, irgendwo hinterherlaufen, dass wir eine eigene Meinung haben, dass wir eben diesen eigenen Fixstern haben, zu dem wir kommen, damit wir eben gut mit anderen Leuten interagieren können, um das Beste für alle zu machen.
Du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht. Prima.
Das freut mich.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast was von diesem Podcast auch mitnehmen können. Schreib bitte uns Feedback. Was hat dir gut gefallen? Was nimmst du mit? Auch gerne konstruktives, kritisches Feedback. Gerne diskussionsoffen. Und ich freue mich, weiter und weitere Podcasts für dich drehen zu können. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.